NDR 1 Welle Nord. Gesegneten Sonntag.
Ich bin Klaus Böllert mit Ihrer Sendung rund um Glauben, Nächstenliebe und Spiritualität. Einen schönen und gesegneten vierten christlichen Fastensonntag wünsche ich Ihnen. Und auch ein schönes muslimisches Zuckerfest. Schön, dass Sie zuhören.
Gesegneten Sonntag mit NDR 1.
Wir Christen sind noch mittendrin in der Fastenzeit, bis Ostern am 20. April. Für die Muslime ist ihre Fastenzeit, der Ramadan, zu Ende. Sie feiern das heute mit dem Zuckerfest. Alles Gute und viel Freude dabei. Es ist gut, die Gemeinsamkeiten der Religionen zu betonen, wie es die katholische Kirche schon vor genau 70 Jahren in der Erklärung zu den nichtchristlichen Religionen getan hat. Da heißt es: Mit Hochachtung betrachtet die Kirche auch die Muslime, die den alleinigen Gott anbeten. Jesus, den sie allerdings nicht als Gott anerkennen, verehren sie doch als Propheten. Sie legen Wert auf sittliche Lebenshaltung und verehren Gott besonders durch Gebet, Almosen und Fasten. Seit dem 1. März war 4 Wochen Ramadan. Die allermeisten denken dabei an kein Essen essen von Sonnenauf bis Sonnenuntergang. Für Muslime steckt im Fasten aber noch mehr. Das sagt Fatih Mutlu, Vorsitzender der Schura, der islamischen Religionsgemeinschaft in Schleswig-Holstein.
Eine bewusste Zeit der Annäherung an Allah, eine Zeit der Dankbarkeit und des Mitgefühls mit den Bedürftigen, auch gleichzeitig. Also es ist auch der Monat, wo wir natürlich sehr viel spenden, bedürftigen Menschen helfen und natürlich auch uns damit auch beschäftigen, viel den Koran zu lesen, weil es ja auch der Monat ist, wo der Koran offenbart worden ist.
An all das erinnert das Fasten tagsüber, das auch zeigen soll, Gottes Wille steht über meinem. Das ist schon hart, aber in der Gemeinschaft machbar.
Abends trifft man sich in der Moschee, wir beten zusammen und man stärkt sich ja auch gemeinsam. Es wird auch zu Iftar-Essen gemeinsam eingeladen. Das ist auch deswegen eine sehr besondere Zeit, weil man auch in diesem Monat sehr viele Freunde sieht. Deswegen ist es gar nicht schwer. Es ist eine Zeit, eine sehr schöne Zeit eigentlich. Wir in Europa lebenden Muslime fasten, um es auch zu spüren, wie es anderen Menschen geht. Manchmal vielleicht doch vergessen könnten, weil unsere Tische sind abends sehr gut bedeckt. Aber die Menschen, die das nicht haben, haben auch zu Iftar oder auch davor oder dazwischen gar nichts.
Diese Zeit ist jetzt zu Ende mit dem großen Zuckerfest, wo alle zusammenkommen und schlemmen. Vielen Dank, das war Fatih Mutlu aus Neumünster zum Fastenmonat Ramadan. Gut 6 Wochen, von Aschermittwoch bis Ostern, geht die christliche Fastenzeit bis zum 20. April, bis Ostern. Und auch wenn es vielleicht etwas altmodisch klingt, Verzicht gehört dazu. Gemeindereferent Benedikt Rüther aus Pinneberg.
Es gehört zur Fastenzeit dazu, weil die Fastenzeit ist ja eine Bußzeit, eine Reflexion zu gucken. Auch wir sind in Abhängigkeiten, auch wir machen Fehler. Und gerade wenn man auf etwas verzichtet, merken wir, wie abhängig wir wirklich davon sind.
Das kann etwas sehr Persönliches sein, worauf ich verzichte. Aber auch die Fastenklassiker sind weiterhin sinnvoll. Verzicht auf Alkohol, Fleisch, Süßigkeiten.
Um sich auf diese Osterzeit zu freuen. Und wenn man nach 40 Tagen dann endlich mal wieder zum ersten Mal einen Schluck Alkohol trinkt, wieder auf das heißgeliebte Schinkenbrötchen sich freut, dann ist das wieder etwas Besonderes.
Der äußere Verzicht wird am besten verknüpft mit innerem Gewinn. Das hieß früher einfach, auch werktags in die Kirche zu gehen, zu Andachten und Kreuzwegen. Die gibt es auch heute noch, gut so. Dazu gibt es zahlreiche Kalender, Bücher, Veranstaltungen mit guten Angeboten zur Fastenzeit.
Es ist auf jeden Fall sinnvoll, daran wächst man. Und wenn wir sagen, wir haben einmal in der Woche einen Impuls, sei es das Abendgebet, sei es ein Impuls morgens, ein Gedanken, der uns durch den Alltag trägt, das ist das, was uns verändert. Und das ist schließlich das, was Jesus möchte. Er möchte unsere Herzen verwandeln und für die Liebe öffnen.
Ideen, Impulse, Veranstaltungen zur Fastenzeit finden Sie auf den Seiten Ihres Erzbistums, Ihrer Landeskirche oder Ihrer Kirchengemeinde. Frieden in Nahost? Das scheint heute fast unmöglich. Dabei war man schon einmal viel weiter. Aber das ist lange her. Oliver Vorwald erinnert sich.
Washington, Weißes Haus, 1993. Israels damaliger Ministerpräsident Yitzhak Rabin und Palästinenserchef Yasser Arafat reichen sich die Hände. Die früheren Kämpfer, die alten, erbitterten Feinde. Ich habe das Bild aus einer Zeitung abfotografiert, weil ich die Szene so berührend fand. Das Foto markiert den Beginn einer weitgehend friedlichen Periode in Nahost. Ich bin Anfang der 90er Jahre mitten im Theologiestudium, beschäftige mich intensiv mit dem Vorderen Orient, den jüdischen Königreichen und seinen Nachbarn, Moab, Ammon, Aram, Damaskus. Alle immer wieder Spielball der Großmächte vor mehr als 2000 Jahren, an Nil, Euphrat und Tigris. Dann nehme ich an einer vierwöchigen Studienreise teil. Wir bestaunen die Pyramiden, die biblischen Orte, Jericho, Bethlehem, Jerusalem. Ich bin fasziniert von den Kulturen, die sich so nah und doch so fern sind. Ich sehe Stacheldraht, Parolen an den Häuserwänden, schwer bewaffnete Soldaten. Und dann dieses Foto, die Osloer Abkommen, vermittelt von den USA, Norwegen und Ägypten. Die politische Lage im Nahen Osten beginnt sich zu entspannen. Die Israelis versprechen, die besetzten Gebiete zu räumen. Und die Palästinenser sagen zu, auf Gewalt zu verzichten. Auch nachdem Yitzhak Rabin von einem israelischen Extremisten ermordet wurde, bleibt dieser Prozess im Gang. Sogar die Zwei-Staaten-Lösung rückte immer näher. Ich glaube, das ist damals gelungen, weil die Vermittler beiden Seiten genau zugehört haben. Aber vor allem, weil Menschen wie Rabin und Arafat über die langen Schatten der Geschichte gesprungen sind. Sie haben die Frage, wer angefangen hat, nicht in den Mittelpunkt gestellt. Es gibt ja so viele Anfänge. Das beeindruckt mich nach wie vor, dieser Mut, sich selbst etwas abzuverlangen, weil es anders nicht weitergeht und nach vorne zu schauen. Vielleicht ist der Mut zum Frieden tatsächlich eine Zumutung. Das Wörtchen Mut steckt ja mittendrin. Und wenn ich die Bergpredigt lese, Jesu Vision einer friedlichen Welt, dann entdecke ich darin jede Menge Zumutungen.
Danke, das waren Gedanken von Oliver Vorwald. Ein Requiem, einmal nicht von Mozart oder Verdi, gibt es am kommenden Sonnabend in Kiel zu hören. Werner Parecker, Regionalkantor der katholischen Propsteikirche St. Nikolaus, hat es komponiert. Andrea Ring hat mit ihm gesprochen.
Ein Requiem ist eine Totenmesse, ganz einfach, erklärt Werner Parecker. Mit den feststehenden lateinischen Bestandteilen der Messe Introitus, Kyrie, Dies, Irae, Offertorium, Sanctus, Agnus Dei.
Und das wurde halt von den Kollegen von früher alles vertont. Aber ich wollte kein normales Requiem schreiben. Ich wollte was auf Deutsch schreiben, nicht auf Latein schreiben.
Vertont hat Werner Parecker ein Gedicht von Thomas Xella. Es geht um eine afghanische Frau, deren vier Kinder auf der Flucht ertrunken sind. 2018 war sie vor den Taliban in die Türkei geflüchtet, wo sie nicht bleiben durften. Auf dem Weg nach Griechenland ist das Boot gekentert, nur die Mutter hat überlebt. Die griechische Küstenwache hat nicht eingegriffen, obwohl sie über den Ort des Unglücks informiert war.
Boah, Wahnsinn, ein ziemlich starker Text, ein ziemlich düsterer Text.
Der natürlich nicht allein steht. Gedichte von Morgenstern und Hesse hat Werner Parecker über den Tod und das Leben nach dem Tod dazu gefunden. Ein irisches Grabgedicht, fehlte nur die Musik. Jeder Teil hat einen ganz eigenen Charakter, sagt der Komponist. Die Türkei und Griechenland sollten zu hören sein.
Da gibt es ein wunderbar tolles Instrument, die sogenannte Nai-Flöte. Eigentlich aus Ägypten, ist eine Bambusflöte, die schräg angeblasen wird.
Ein Instrument, das starke Emotionen weckt, findet Kirchenmusiker Parecker.
Der Klang, der ist schon betend. Das ist eine betende Flöte, eine flehende Flöte. Und ich habe dann durch Zufall jemanden gefunden, einer mit der besten Nai-Spieler, den Deutschland hat. Und er war sofort Feuer und Flamme, als er die Idee dahinter gehört hat und sagt, ich komme und ich spiele für dich.
Auf den Prolog mit Flöte zu Zeilen von Matthias Claudius folgt im Original das Requiem Aeternam. Herr, gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen.
Ja, dieser persönliche Aspekt, den wollte ich natürlich mit hineinbringen. Es soll ja nicht nur jetzt um diesen Gewaltakt des Ertrinkens gehen, sondern ja, was kann uns der Tod letztendlich geben? Wir als gläubige Christen, was erwartet uns danach? Wir glauben ja an das Paradies letztendlich.
Bei der Uraufführung vor 2 Jahren hatte eine Freundin das Solo gesungen.
Ja, diesmal habe ich mir gedacht, lass es mal von einem Kind singen. Und ich habe lange überlegt und habe dann meinen Ältesten gefragt, ob er denn Lust hätte, diesen Part zu übernehmen.
Der 9-Jährige traut sich, aber es ist natürlich ein heftiger Stoff, nicht nur für ein Kind.
Von einer guten Bekannten, das Mädchen, das musste erst mal weinen, als sie diesen Text gelesen hat, singt auch mit.
Zeilen aus dem liturgischen Lacrimosa Dies Illa, trennvollster aller Tage, sind in die zeitgenössischen Strophen verwebt. Ein klassisches Requiem ist es nicht, aber doch ein Gedenkgottesdienst, so versteht es der Komponist, für alle Kinder, die Gewalt leiden müssen oder ums Leben gekommen sind. Filmisch nennt er seinen Stil, der Bilder im Kopf entstehen lässt.
Gar nicht modern, ganz tonal. Nee, ich schreibe einfach, wie ich schreibe. Also auf jeden Fall nichts klassisch deutsch-westliches.
Das Requiem Komm, o Tod des Kieler Kantors Werner Parecker wird am Sonnabend, dem 5. April, aufgeführt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Auf dem Programm steht außerdem die Via Crucis von Werner Parecker. Das war's für heute. Ich bin Klaus Böllert und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag, Gottes Segen für die weitere Fastenzeit und eine gute Woche.
Gesegneten Sonntag mit NDR 1.